Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Open Science Radios. Wie man hört, ich bin nicht im üblichen Aufnahmebereich zu Hause oder im Studio, sondern bin unterwegs und zwar in Berlin im Jakob Wilhelm Grimm Zentrum heißt es, glaube ich. Und ich bin hier nicht allein, sondern ich bin der Einladung gefolgt von Frau Doreen Siegfried. Und bevor wir verkünden, warum wir uns hier getroffen haben, würde ich Sie vielleicht bitten, sich kurz vorzustellen.
Ja, also mein Name ist Doreen Siegfried und ich bin verantwortlich für die Kommunikationsarbeit an der ZBW Leibniz Informationszentrum Wirtschaft.
Kennt man ja, wir machen ja seit vielen Jahren, ich glaube jetzt das fünfte Jahr, wenn ich mich nicht täusche, so ein bisschen die Begleitung für das Barcamp und die Open Science Conference, die ja maßgeblich vom ZBW ausgestaltet wird im Rahmen des Forschungsverbunds Open Science, heißt jetzt, glaube ich, ehemals Science Panel.
Genau.
Und wir sind hier, weil die ZBW hier eine Ausstellung zum Thema Open Access, Open Science stehen hat, also tatsächlich was Haptisches, was bei dem Thema nicht so der erste Gedanke ist, den man hat. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was zum Gedanken, das hier als Ausstellung zu machen. Und wenn ich es richtig verstehe, ist es ja eine Wanderausstellung, das heißt also, es ist nicht nur hier. Wie kam Sie auf die Idee?
Also, wenn man sich mal so anguckt, was es so im Bereich Wissenschaftskommunikation an unterschiedlichen Formaten gibt, dann kennen ja viele sicherlich Science Slams oder Lange Nacht der Wissenschaft oder meinetwegen auch Podcasts. Und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Formate, die aber in der Regel sehr zweidimensional sind. Und was wir gerne wollten, dass wir gerade dieses Thema Open Science, was jetzt doch eher in der Regel intellektuell erfasst wird, mal in die dreidimensionale Form zu bringen, sodass man das auch mal emotional und interaktiv erfahren kann. Das war so die grobe Idee.
Das ist hier die erste Station?
Nein, das ist schon die zweite Station. Wir haben angefangen in Kiel. Da haben wir einen Standort der ZBW. Und wir sind jetzt hier seit dem 12. März in Berlin, hier im Grimm-Zentrum, im Foyer. Und die nächste Station wird dann München sein. Dort sind wir im Deutschen Museum. Und dann enden wir im letzten Quartal in Hamburg, bei uns auch wieder in der ZBW am Standort.
Bevor wir so ein bisschen mal durchgehen und vielleicht versuchen, so ein bisschen erfahrbar zu machen, was hier eigentlich steht, für diejenigen, die den Weg hierher oder in die anderen Standorte dann nicht schaffen, aber ich denke, es ist gut verteilt durch Deutschland, insofern gibt es eine faire Chance für jeden mit nicht allzu weitem Anfahrweg. Was für Menschen spricht denn das hier an? Also, Sie hatten sicherlich eine Zielgruppe im Kopf.
Genau.
Haben Sie die getroffen und was haben Sie sonst noch für Personen hier so angetroffen?
Also definiert haben wir als Zielgruppe natürlich zum einen unsere Nutzerinnen und Nutzer, also das sind ja Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, aber auch diverse Kooperationspartner. Das sind dann zum Teil Leute aus anderen Bibliotheken oder Informationswissenschaftlerinnen, die sich inhaltlich auch mit diesem Thema beschäftigen oder zumindest mit diesem Thema beschäftigen wollen. Wir adressieren aber auch durchaus Nachwuchsforschende, Studierende. Deshalb sind wir beispielsweise hier auch in Berlin im Grimm-Zentrum, wo man also sehr niedrigschwellig einfach reinkommt und ohne Eintritt und ohne irgendwie Tickets oder sowas einfach durch die Ausstellung geht. Und wenn man mehrfach herkommt, vielleicht auch am Montag sich ein Video anguckt und am Dienstag vielleicht ein Experiment mitmacht. Also das kann man dann sozusagen auch hier in verschiedenen Schritten durchlaufen. Zielgruppe ist aber unter anderem auch die breite Öffentlichkeit. Daher haben wir auch tatsächlich Standorte gewählt, die man einfach erreichen kann, die zentral gelegen sind. Man muss keinen Eintritt hier zahlen. Hier sind wir direkt am S-Bahnhof Friedrichstraße gelegen. Da kann auch jeder kurz vorbeikommen, um eben mal auch für Leute, die jetzt nicht so aus dem Wissenschaftsbereich sind, die Möglichkeit zu geben, mal in diesen Elfenbeinturm Wissenschaft hineinzugucken. Also wir hatten ja beispielsweise letztes Jahr diese Debatte, der Rechercheverbund, NDR, Süddeutsch und so weiter, hat ja viele Beiträge gemacht zu diesem Thema Fake Journals, Predatory Conferences und so weiter. Die Wissenschaft im Dialog macht jedes Jahr das Wissenschaftsbarometer wo beispielsweise auch immer gefragt wird, inwieweit vertrauen sie eigentlich wissenschaftlichen Ergebnissen. Und die machen das jetzt schon seit vielen Jahren. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wird in Summe schon noch sehr stark in wissenschaftliche Forschung vertraut. Aber das Vertrauen nimmt halt wirklich in minimalem Bereich Schritt für Schritt ab. Also es nimmt ab. Das muss man einfach auch mal beobachten. Und wenn wir uns mal angucken, ich hatte eingangs gesagt, es gibt verschiedene Formate, Wissenschaft darzubieten, die auch alle ganz toll sind. Ich schätze die, mag die. Aber in der Regel werden ja wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert. Ja, also das Neueste aus der Krebsforschung, der neueste Fund oder das neueste Ergebnis der medizinischen Forschung. Es gibt ja eigentlich kaum mal die Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht im wissenschaftlichen Kontext arbeiten, mal zu gucken, was passiert denn eigentlich hinter den Kulissen? Diese Krisen oder dieses Phänomen beispielsweise der Predatory Journals, das gibt es schon seit vielen Jahren. Und alle, die sich mit Wissenschaft auskennen, sagen, na ja, Gott, das gibt's halt schon. Es gibt irgendwie auch noch ganz andere Sachen. Es gibt Sci-Hub und es gibt ganz viele kommerzielle Anbieter, die da alle irgendwie mitmischen. Und das hat natürlich irgendwie auch seine Effekte. Da muss man schon als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin bewusst umgehen. Aber Leute, die sich damit nicht beschäftigen, die haben dafür überhaupt gar keine Ahnung. Die wissen das nicht. Und wir wollen eben auch mit der Ausstellung so ein bisschen mal zeigen, was passiert eigentlich gerade im Wissenschaftssystem? Wo hakt's? Warum hakt's? Und was kann man dagegen tun?
Das ist so ein Stückchen auch nicht nur zu zeigen, wie andere Eventformate das letztlich machen, was passiert in der Wissenschaft im Sinne von, was wird da erforscht, was sind die Ergebnisse dessen, sondern so ein Stückchen auch zu zeigen, A, wie wird gearbeitet,
genau,
und B, wie finde ich es eigentlich? Denn
ja,
ich denke, das ist eins der validesten Argumente, die man hat, um diesem Fake News Ansatz beizukommen, nämlich einfach die Wissenschaft auffindbar und zugänglich zu machen.
Genau. Wie macht man es auf? Also es sind im Prinzip verschiedene Aspekte, die wir hier thematisieren. Genau wie Sie sagten, wie komme ich eigentlich an wissenschaftliche Informationen ran? Wo finde ich die? Woran erkenne ich, dass es tatsächlich Wissenschaft ist? Da spielt dieses ganze Thema Informationskompetenz eine Rolle. Wir haben da hinten beispielsweise, wenn wir da hingehen, erkläre ich es nochmal, so verschiedene Videos, die wir mal gemacht haben, tatsächlich auch für Studierende, die gerade erst so einsteigen in dieses Thema wissenschaftliche Arbeiten. Wie sehe ich, ob jetzt diese Internetseite, ob das jetzt irgendwie eine Datenbank ist von einer wissenschaftlichen Bibliothek oder von einem Verlag oder ob das irgendwelcher Mumpitz ist. Dieses Thema, was ja letztes Jahr auch hochgekommen ist, zumindest für die Öffentlichkeit, dieses ganze Thema Fake Journals, hat ja gezeigt, dass es selbst für Leute, die jetzt gerade anfangen, in der Wissenschaft zu arbeiten, also Nachwuchsforschende, dass es für die schwer ist, das zu erkennen. Und deshalb kann ich auch kaum von Studierenden verlangen, dass sie das alles total durchschauen. Das ist aber wichtig. Genau, also wir zeigen in der Ausstellung einmal so ein bisschen, was machen wissenschaftliche Bibliotheken. Oder eigentlich passt der Name Bibliothek nicht. Informationsdienstleister, möchte ich mal sagen, formerly known as Bibliothek. Was machen die eigentlich? Was stellen die auf die Beine? Was, ich sag mal so klein Fritzchen auf der Straße, auch nicht erwartet, was eine Bibliothek macht.
Ja.
Ja, also wir haben hier so beispielsweise so drei große Aspekte thematisiert, nämlich forschen, engagieren und bauen für Open Science. Und das soll irritieren. Das soll das, was man so gemeinhin glaubt zu wissen, was eine Bibliothek macht, mal so ein bisschen in den Grundfesten erschüttern, um zu zeigen, okay, wissenschaftliche Bibliotheken, eben auch nicht nur wir als ZBW, sondern auch viele andere, arbeiten schon lange nicht mehr mit Regalen, die sie irgendwie ein- und ausräumen, sondern da sind auf ganz vielen Feldern aktiv, auch gerade in dieser Open Science Bewegung. Und dass man das einfach auch mal sieht, wie vielfältig und auch wie verändert letztlich die Arbeit von Informationsdienstleistern aussieht. Und deshalb heißt ja auch die Ausstellung Open Up, wie die Digitalisierung die Wissenschaft verändert. Eben nicht nur die Wissenschaft im Sinne von die Wissenschaftspersonen, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern eben auch Wissenschaftsdienstleister. Die müssen sich entsprechend halt auch verändern. Und wie das aussehen kann, Das zeigt unter anderem diese Ausstellung.
Ist ja eigentlich ein konsequenter Schritt, dass man dass Bibliotheken über die letzte Dekade auf jeden Fall sehr deutlich wahrnehmbar auch eine ganz andere Rolle innerhalb der Wissenschaft bekommen haben. Mhm. Nämlich auch diesen Platz wahrnehmen als digitaler Dienstleister und auch als digitaler Wegbereiter oder Vordenker sogar. Haben wir in diversen Episoden beleuchten wir das. Wir hatten mit Lambert Heller ein Interview, sehr spezifisch darüber. Der Konrad, mein Podcast-Partner sozusagen, ist selbst an der Bibliothek mit der ZB Med in Köln. Also man sieht diese Rolle auch und ich finde es auch ganz gut, dass sowas hier durch eine Bibliotheks- oder einen Informationsdienstleister betrieben ist, weil auch der Schritt nach draußen, der Schritt in die Information der breiten Öffentlichkeit ist einer, der nicht nur durch Forschungsinstitute selber gegangen werden sollte, auch, aber der auch auf einer sehr breiten und auf so einer Querschnittsebene ganz gut durch Bibliotheken erledigt werden kann, denke ich.
Auf jeden Fall. Was mich natürlich, oder anders formuliert, wenn es nach mir ginge, die sich sozusagen mit Kommunikation beschäftigt, könnte das Bild von Bibliotheken in der Öffentlichkeit durchaus noch differenzierter sein. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise mal so die Medienberichterstattung ansehe, sei es in Lokalzeitungen oder auch in der überregionalen Presse, FAZ, Süddeutsche und so weiter. Kürzlich war ein kurzer Bericht auch in der Tagesschau über Bibliotheken und wie die sich entwickeln, ist das immer schon noch sehr, sehr fokussiert auf den Ort Bibliothek. Also wir haben Bibliothek als dritten Ort, als Bibliothek als konsumfreien Ort, Bibliothek als Ort der Begegnung unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Kulturgruppen, als Ort, der irgendwie Kulturschätze aufbewahrt und meinetwegen auch der Öffentlichkeit darbietet durch, keine Ahnung, 3D-Drucker, irgendwas. Aber es ist immer in der, so wird zumindest in den Medien dargestellt und logischerweise landet es dann auch so in den Köpfen der breiten Bevölkerung. Es ist ein Ort mit Türen, Fenstern, ich muss da hingehen. Und dieses Bild von Bibliotheken als etwas Digitales, als Ermöglicher, ist für meinen Geschmack noch ein bisschen unterbelichtet.
Verständlich. Ich meine, dazu bedarf es dann wahrscheinlich auch einfach dem Personal in den Bibliotheken, was nicht nur Zeit und hat, sich um seine eigenen Arbeitsaufträge zu kümmern. Und die sind ja mittlerweile vielfältig, ganz anders als katalogisieren und beschaffen. Da spielen deutlich andere Prozesse mittlerweile eine Rolle. Sondern da bedarf es dann halt auch Menschen, die sagen, jetzt widme ich mich dieser Außenansicht auch mal. Und zwar aktiv von innen heraus und versuche da was mitzunehmen. Also das ist vielleicht was, wo sich Bibliotheken auch erst hinfinden, obwohl ja der abseits des Ortes der Bibliothek das eigentlich auch schon ein lang tradiertes Bild ist, weil mit der Fernleihe hatten wir im Prinzip nur noch die Orte als die Abholorte, wenn ich sagen will. Aber diese Vernetzung ist schon deutlich älter als jetzt auch das Digitale. Ja. Es ist jetzt bloß konsequent weitergeführt, finde ich. Okay, zurück zur Ausstellung.
Ja, genau.
Wir neigen dazu abzuschweifen, das ist, glaube ich, normal, Hörer kennen das. Sie sagten, es sind so drei große Bestandteile. Wir stehen hier jetzt vom ersten. Es ist so ein bisschen themeninselartig aufgebaut.
Genau, also es ist themeninselartig aufgebaut. Wir haben eine blaue Insel, wo alle Elemente in der Insel sich durch den Farbcode blau auszeichnen. Und da geht es letztlich darum, um das Thema digitale Vernetzung. Ansonsten ist es so von der Logik der Ausstellung her, im Zentrum steht hier dieser große Tisch. Das ist bei jeder Themeninsel der Fall. Das sind tatsächlich die Infrastrukturangebote, an denen wir bauen. Und die sind, das sieht man jetzt hier durch die Kabelkanäle, die so ein bisschen wie im Spinnennetz, dass der Tisch mit der Infrastruktur ist in der Mitte, im Zentrum stehen. Und dann haben wir in jeder Themeninsel sogenannte Forschungstower. Das sind so ungefähr 2,20 Meter hohe Türme, die aufgebaut sind wie ein großer Buchstapel, an denen sich sogenannte Infografikbücher befinden, an denen ich klappen kann und an denen ich mir Forschungsergebnisse kurz und prägnant und auch mit Hilfe von Infografiken jetzt beispielsweise hier durchlesen kann. Und dann haben wir unsere Sitzbänke, da gibt es dann Videos, da geht es um das Thema Engagement. Also ich hatte ja eingangs gesagt, forschen, engagieren, bauen für Open Science. Diese drei Aspekte finden sich in jeder der drei Themeninseln. Wir haben jetzt hier beispielsweise im Zentrum als Prototypen beziehungsweise als angehenden Prototypen ein Projekt, ein DFG-Projekt, das nennt sich GERDI. Und das ist letztlich, ist noch nicht fertig, ist noch im Bau sozusagen inbegriffen. Das ist letztlich so eine Art Google-Suchschlitz für Forschungsdaten. Also hier können Forschende tatsächlich über einen Schlitz Forschungsdaten aus unterschiedlichsten Disziplinen suchen, finden, weiter bearbeiten und so weiter. Weil momentan ist die Situation die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die ihre Forschungsdaten teilen oder die veröffentlichen, stellen die in verschiedene Repositorien ein. Die sind irgendwie in ganz Deutschland verteilt. Und wenn ich die suche, muss ich tatsächlich mich von einem zum nächsten hangeln, zum übernächsten und so weiter. Also ich glaube, allein in der Medizin gibt es 30 Repositorien, die ich dann alle Schritt für Schritt nachhangeln muss oder abhangeln muss. Und mit GERDI soll es dann am Ende tatsächlich einen Schlitz geben. Da gebe ich mein Suchwort ein und dann bekomme ich da die Repositorien angezeigt, die Sachen haben zu meinem Thema. Und dann kann ich mich von dort aus weiter bewegen. Hm. Also das ist hier sozusagen hier das Thema, wie das Ganze funktioniert, wie die unterschiedlichen Projektphasen sind. Dann haben wir dort auf dem Monitor so einen Screencast, wo man schon mal auf den Prototypen raufgucken kann, wie das denn aussieht. Das Schöne ist, wenn man so einen Monitor hat, kann man es im Laufe des Ausstellungsjahres auch immer mal anpassen. Also das heißt, sobald der Prototyp aus IT-Sicht so stabil ist, dass Leute da auch ein bisschen dran rumspielen können, wird da nicht mehr der Screencast stehen, sondern dann tatsächlich der Prototyp. Das ist hier sozusagen diese Themenschau. Und das Ganze wird hier auf der Seite, also rechts von uns flankiert durch eine schlichte Sitzbank, wo ich mir zwei Videos angucken kann. Da haben wir einmal Professor Dr. Klaus Tochtermann, der die European Open Science Cloud erläutert und warum er sich da eigentlich wissenschaftspolitisch engagiert, wo da noch Hürden sind, was ihn auch persönlich motiviert, morgens aufzustehen, nach Brüssel zu fliegen oder wie auch immer. Und daneben kann ich mir aussuchen auch noch Monika Linne, die bis vor kurzem bei uns im GoFair-Office gearbeitet hat. Die GoFair ist im Prinzip, wenn ich mir die European Open Science Cloud ansehe, eine Umsetzungsinitiative. Mhm. Genau, da arbeiten Niederlande, es gibt ein Office, ein GoFair-Office in Leiden, eins in Paris und eins in der ZBW in Hamburg. Genau, und Monika Linde erklärt da was GoFair eigentlich ist und was das bringt und wie das funktioniert und wer wie mit wem zusammenarbeitet, wie die Implementierungsnetzwerke funktionieren und so weiter.
Also sozusagen die Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Daten auffindbar, wiederverwendbar, zugänglich sind etc.
Genau. Und dann haben wir hier zwei Forschungstower, wo ich mir beispielsweise hier so ein paar Ergebnisse angucken kann. Wir können ja mal zu dem da drüben hingehen. Mhm. Man erkennt, dass das zu der blauen Insel gehört, hier an diese tollen blauen Farbe. Also hier beispielsweise geht es um das Thema Forschungsdaten teilen und auch so persönliche Anreize, die gesetzt werden müssen. Weil letztlich, wenn man sich mal anguckt, das Anreizsystem, also das Leuten, die sich jetzt hier ständig Open Science Radio hören, wissen das wahrscheinlich alles, aber Leute, die jetzt Besucherinnen dieser Ausstellung sind, wissen das nicht, dass beispielsweise ja Leute kaum ihre Forschungsdaten teilen, aus Angst irgendwie, dass andere Leute früher publizieren und so weiter. Und es gibt hier eine Studie vom Leibniz-Forschungsverbund Open Science, die untersucht hat tatsächlich, welche Persönlichkeitstypen, also mal ausgehend von 5 Persönlichkeitstypen, jetzt welche Art von Anreiz brauchen tatsächlich, um ihre Forschungsdaten zu teilen. Also wir haben beispielsweise hier den eher geselligen Typ und dann kann ich beispielsweise sehen, der gesellige Typ möchte die Möglichkeit haben, sich mit den Nachnutzern seiner Daten auszutauschen. Für die Person ist das wichtig. Während wir beispielsweise den labilen Typ haben, der möchte gerne eine Veto-Option haben in Bezug auf die Nutzung seiner Daten. Mhm. Also möchte irgendwie Einspruch einlegen können und sagen, nein, für dieses Projekt oder für diese Person, wie auch immer, für dieses Thema möchte ich jetzt meine Forschungsdaten nicht nachnutzbar machen. Und das ist aber ganz wichtig, weil gerade an diesen ganzen Anreizstrukturen muss ja letztlich auch gearbeitet werden, weil sonst wird sich überhaupt nie was ändern. Leute lernen klausuroptimiert in der Schule und arbeiten später im Wissenschaftsbereich genauso, genauso auf das optimiert, was sie letztlich in ihrer Karriere voranbringt. Deshalb finde ich das hier total interessant und auch wichtig, dass man guckt, was gibt es für Möglichkeiten. Ja.
Also es klingt immer so ein bisschen einfach, ne? Dass man Anreizsysteme schaffen muss oder dass man die Menschen mitnehmen muss. Aber es ist tatsächlich einfach ein Thema, was sehr präsent ist. Und wir haben es über die letzten 5 Jahre beim Barcamp immer wieder gesehen. Es war immer eigentlich eine Session dabei, die darum ging, wie mache ich es eigentlich? Wie gewinne ich die Unterstützung meiner Organisation, meines Vorgesetzten? Weil am Ende bedeutet es für mich auch mehr Aufwand im Zweifel.
Natürlich.
Wie setze ich mich damit auseinander, dass ich in einem frühen Stadium meiner Forschung Daten und vielleicht so eine Art Vorerkenntnisse schon rausgebe, die dann wiederum natürlich nicht nur auf Wiedernutzung oder Weiternutzung stoßen, sondern vielleicht auch auf Kritik. Wir hatten im letzten Barcamp eine Session von Peter Kraker, der auch in diesem ganzen Kontext Don't Leave It to Google, die Auffindbarkeit der Ergebnisse nicht den großen Playern zu überlassen, eine durchaus laute Stimme vertritt, der eine Session angeboten hat zum, wie sieht es eigentlich gefühlsmäßig aus? Also es klingt auch wieder sehr einfach, aber was passiert eigentlich, wenn ich mich offen als Wissenschaftler mache? Und was sind sozusagen die Dinge, die mich dann als Person auch mit beschäftigen in meiner Rolle als Wissenschaftler? Also es ist ein Thema, was immer wieder so ein bisschen unter allem liegt. Sicherlich nicht die größte technische Herausforderung ist, aber mit Sicherheit die größte soziale.
Die größte soziale Herausforderung. Und man sieht es hier, wenn wir mal kurz auf die gegenüberliegende Seite gehen. Das ist eine andere Studie aus dem Leibniz-Forschungsverbund, in der auch die ZBW mitgearbeitet hat. Hier geht es beispielsweise dazu, welche Anreize funktionieren. Und sie hatten ja beispielsweise gesagt, das Thema falsifiziert werden. Wo haben wir das denn hier? Genau. Also das ist überhaupt gar kein... Also das ist eine Befragung von mehreren tausend Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen. Und das ist überhaupt kein großes Hindernis im Vergleich beispielsweise zum Thema kompetitive Publikation.
Also wir gucken gerade auf so eine Art Spinnennetzdiagramm. Da kennt man so, das ist so ein Kreis und je weiter die Kreise nach außen ausgefüllt werden, desto größer ist in dem Fall die Bedeutung.
Genau, und hier sieht man tatsächlich beispielsweise das größte Hindernis, Forschungsdaten mit anderen zu teilen, ist tatsächlich die Angst davor, dass andere mit meinen Forschungsdaten früher eine Publikation fertigstellen als ich.
Weil es kostet mich Reputation, was nach wie vor die Währung Nummer eins ist.
Genau, genau. Okay. Also viele sagen sich, und das ist auch, ich kann das total gut nachvollziehen, sagen, ich habe da jetzt wirklich ein halbes Jahr lang Türklinken geputzt, um meine Umfrage fertigzustellen. Und habe mir da auch regelmäßig eine blaue Nase geholt, weil Leute eben nicht auskunftsbereit waren. Und jetzt habe ich endlich einen richtig guten Datensatz zusammen und jetzt will ich den auch erstmal auswerten. Mhm. Und ich sehe gar nicht, warum jetzt jemand diese 6 Monate überspringen sollte und dann zack mit meinen Daten da irgendwie eine schicke Publikation fertig macht. Daher dieses Thema Zeit für die Publikation, das haben wir hier, das ist eine andere Seite auf diesem Infografikbuch, hat auch einen ziemlich großen Ausschlag. Dass tatsächlich das wichtig ist. Und das muss man halt bei so einer Anreizpolitik sich auch gut überlegen, dass die Leute tatsächlich ausreichend Zeit brauchen, um ihre Forschungsdaten entsprechend, ich sag mal, auszuquetschen, auszuwerten. Also viele Publikationen daraus zu machen, wie sie gerne wollen oder wie sie benötigen. Und dass man da jetzt nicht irgendwie artifiziell irgendwie sagt, nach einem Jahr muss das aber irgendwie muss das veröffentlicht werden?
Also gegeben unter den derzeitigen Bedingungen des Wissenschaftssystems. Ich würde natürlich eher sagen, wir müssten das Wissenschaftssystem dahingehend ändern, dass nicht mehr die Vergabe von Forschungsstellen, Forschungsgeldern so stark an die Reputation geknüpft sind. Mhm. Also das ist ja der Driver, der darunter liegt, dass Leute Angst haben, sie verlieren Reputation und damit natürlich auch Chancen auf Weiterförderung, auf neue Positionen. Also dieses System ist deutlich größer als so eine Angst, die beim Individuum liegt, die durch das System selber verursacht ist.
Genau, da sind wir dann auch beim Thema Leistungsmessung und da schlendern wir doch mal zum nächsten Forschungsthema. Genau, wir haben hier so dieses Thema, wie wird eigentlich wissenschaftliche Qualität gemessen? Und natürlich Impact-Faktor, klar, das ist das, was zählt. Und ist das überhaupt noch zeitgemäß? In Anbetracht der Tatsache, dass die Wissenschaftspolitik gerne dieses Datenfördern sehen möchte. Gleichzeitig gibt es seit jeher für Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, die Lehrverpflichtung, die Drittmittelakquise und so weiter und so weiter. Es gibt natürlich auch jetzt noch vermehrt die Forderung, tatsächlich mehr Wissenschaftskommunikation zu machen. Mhm. Also Anfang des Jahres gab es dazu eine breite Diskussion, ob das tatsächlich auch in Förderanträge aufgenommen werden soll, dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verpflichtet, ihre Forschungsergebnisse zu kommunizieren. Das heißt, die Anforderungen werden immer mehr, aber die Evaluierung dieser Leistung, die abverlangt wird, ist sehr, sehr einspurig.
Die wächst halt nicht mit den Antworten.
Die wächst nicht mit, genau. Und wir haben hier ein Team bei uns in der ZBW rund um Isabella Peters, die sich so mit Altmetrics und Web Science und Leistungsmessung beschäftigen, die beispielsweise auch an dem Thema dran sind, wie kann ich denn tatsächlich neue Leistungsindikatoren noch dazufügen, um tatsächlich mehrere, also diese wissenschaftliche Leistung auch auf mehreren Ebenen bewerten zu können. So dass dann später bei Berufungsverfahren oder bei Bewerbungsgesprächen oder wie auch immer ich dann nicht nur irgendwie eine Karte auf den Tisch lege und sage, zack, das sind meine Publikationen, sondern irgendwie auch tatsächlich mehrere Facetten abgefragt werden und ich da auch auf verschiedenen Ebenen punkten kann. Das ist natürlich nicht ganz so trivial, wie man, oder was heißt trivial, es ist nicht so einfach in der Umsetzung, auch wenn sie es in der Theorie vielleicht einfach anhört. Aber das ist ein Thema, an dem bei uns beispielsweise auch in Kooperation mit anderen tatsächlich geforscht wird. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir die Ausstellung ja durchaus auch machen für die breite Öffentlichkeit. Das ist beispielsweise, das sehe ich bei Führungen, die wir beispielsweise machen, regelmäßig, das ist ein Thema, was überhaupt nicht bekannt ist. Dass es da irgendwas gibt, was im Argen liegt. Daher wird das sozusagen auch mal mitkommuniziert. Es gibt halt hier, wir haben hier diese Abbildung mit den unterschiedlichen Krisen. Also man kennt das ja vielleicht so von irgendwelchen Schmerzcremes. Das ist ja gerne mal so mit diesen Schmerzpunkten irgendwie gearbeitet wird.
So Lokalisierung.
Genau, Lokalisierung. Ja. Genau, so ist das hier auch gemeint. Also da haben wir beispielsweise... Der Anteil der wegen Datenfälschung zurückgezogenen Artikel ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch das System des Peer Review, also der kollektiven Kritik, bewertet nicht so unvoreingenommen, wie eigentlich erhofft. Und so geht das weiter bis hin zu Ergebnisse von im Peer Review veröffentlichten Studien lassen sich mehrheitlich nicht reproduzieren. Also diese ganze Replikationskrise ist halt auch ein Thema. Also dass einfach nochmal aufgezeigt wird, es gibt halt einfach verschiedene Punkte, die sind durchaus verbesserungswürdig. Und da muss irgendwie konzertiert dran gearbeitet werden. Genau.
Wir sind ja jetzt in der zweiten Themeninsel, in der grünen Themeninsel.
Genau, in der grünen Themeninsel geht es um das Thema digitales Publizieren. Weil letztlich Publizieren ist ja das, wo wissenschaftliche Forschung sichtbar wird.
Das ist der letzte Schritt in einem langen Arbeitsprozess.
Genau,
sozusagen.
Der letzte Schritt, da werde ich dann...
Sichtbarste.
Genau, da werde ich dann endlich auch mal sichtbar. Das ist total wichtig. Und wir haben hier in der Mitte, also der Kern dieser Insel ist hier ein Infrastrukturangebot der ZBW, es nennt sich EconStore. Das ist letztlich unser Open Access Repository. Und wir erklären letztlich hier so anhand auch der unterschiedlichen Forschungstürme, die wir haben, was eigentlich schiefläuft und was dann aber auch gleichzeitig von uns oder ja, was Ideen sind, wie man das Ganze aufheben kann. Also wie kann man das Thema anpacken, beispielsweise wenn wir mal kurz dort rüber gehen. Das ist sozusagen hier so der Publikationsweg, wie er momentan aussieht, so der traditionelle wissenschaftliche Publikationsweg. Den kennen alle, die Open Science Radio hören. Ja, also ich habe das Forschungsergebnis, den Review, die Produktion, da kommen die Verlage mit rein und dann muss irgendwie die Bibliothek das am Ende irgendwie für viel Geld kaufen. Und wir, das ist sozusagen hier einfach mal unser Weg, dass wir sagen, okay, wir sind hier am Start. Das wirtschaftswissenschaftliche Forschungsergebnis liegt vor. Wenn es im Open Access vorliegt, super, dann machen wir einen Haken dran, wunderbar. Und es ist sozusagen auffindbar auf unserem Repositorium. Und wenn es eben nicht im Open Access vorliegt, sondern die Leute im Fachverlag veröffentlicht haben, dann ist sozusagen die nächste Frage, veröffentlicht der Verlag im Open Access? Wenn ja, super. Wenn nein, dann gibt es Verhandlungen. Und wenn die sozusagen auch wieder nicht erfolgreich sind, dann verhandeln wir eben nationale Lizenzen und ermöglichen so einen breiten Weg letztlich zu der Publikation. Also hier soll letztlich aufgeführt werden, welche unterschiedlichen Stellschrauben es gibt, sodass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Ende denn doch freien Zugriff haben auf das Forschungsergebnis.
Also die Ultima Ratio ist eigentlich immer das offene Publizieren. Genau. Ja. Der Weg mag unterschiedlich sein, je nachdem, wo man hinguckt. Wahrscheinlich auch von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Wirtschaftswissenschaften habe ich jetzt nicht so als schon so offen wie andere Disziplinen.
Also in Wirtschaftswissenschaften gibt es eine große Working-Paper-Kultur. Okay. Also das heißt, da werden die Sachen schon mal vorab veröffentlicht, so Preprints. Und da geht natürlich noch mehr. Das ist anders als in den Naturwissenschaften, wo vielleicht noch ein bisschen mehr im Open Access veröffentlicht wird. Genau. Und dann haben wir auf unserer grünen Insel noch das ganze Thema Social Media. Also generell, wie wird eigentlich Social Media für die wissenschaftliche Arbeit genutzt? Welche Typen gibt es da auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Und
ist ja so einer der, wenn ich es recht in Erinnerung habe, einer der Kernaspekte gewesen, die damals zur Gründung des Forschungsverbunds Science 2.0 führten. Also dass Wissenschaftler plötzlich in der Lage sind, sehr viel deutlich eigenständiger auch zu kommunizieren.
Ja, genau.
Nicht nur mit ihrer Peer Group, sondern auch mit der Öffentlichkeit über solche Kanäle wie Twitter, wie Blogs war es damals vor allem auch. Was hat das eigentlich für einen Beitrag für ihre eigene wissenschaftliche Arbeit und für die Reputation? Das war so einer der Kernaspekte.
Genau, und auch wie kommen also noch vor der Publikation ist da dann die Recherche. Wie komme ich eigentlich tatsächlich an Sachen ran, wenn ich sie jetzt doch nicht finde in meiner mir am liebsten vertrauten Bibliothek oder wie auch immer? Da spielt natürlich dieses Thema Peer-to-Peer-Austausch eine große Rolle, ne? Dass die Leute dann einfach über Research geht oder Academia Edu oder andere Kanäle Leute anmorsen und dann haben sie innerhalb von 30 Minuten das Paper bei sich auf dem Tisch. Das sind natürlich Sachen, die müssen wir als Bibliothek natürlich auch wissen. Diese Ergebnisse sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Nichtsdestotrotz spielt die Social-Media-Nutzung eine steigende Rolle in der Wissenschaft, klar. Also das wird jetzt auch nicht mehr weniger werden.
Der Name ändert sich vielleicht nochmal hier und da von irgendeiner Plattform, aber...
Ja, genau, vielleicht wird man dann irgendwann nicht mehr über LinkedIn sich austauschen oder über was auch immer, über Research geht oder wen es da sonst immer gibt. Aber letztlich so die Idee, dass ich zum einen mich austauschen kann, dass ich Sachen recherchieren kann, spielt eine große Rolle. Wir haben hier, wenn wir nochmal kurz hingehen, so die großen Typen. Das sind so die wichtigsten fünf. Am allerwichtigsten ist Wikipedia. Ja, also was natürlich zum einen genutzt wird für die Recherche, aber zum anderen auch, um da, das machen die Aktivisten, die Wikipedia-Aktivisten, dass sie dann da in die Literaturverzeichnisse reingehen und da ihre eigene Forschung unten bei den Quellen eingeben, um dann entsprechend auch mehr Zugriffe zu haben. Das gibt es irgendwie auch ganz klare Verbindung. Dann natürlich Sharing-Tools, Dropbox und was es da alles gibt, spielt eine große Rolle. Sowohl um sich mit anderen auszutauschen, aber auch um für sich da so eine Art dezentralen Ablageort zu haben. Dann diverse Netzwerke, Lernmanagementsysteme und Fachwikis, Literaturverwaltungssysteme. Das sind so die wichtigsten Anwendungsgruppen.
Über die wir ja auch spannenderweise gesehen haben, dass die Wissenschaft als System selber über die letzten Jahre auf einmal Angebote geschaffen hat, die so ähnlich funktionieren. Ne? Ja. Also das Deutsche Forschungsnetzwerk ist so eins. Jetzt gibt es diverse Installationen, die so Dropbox-ähnlich sind, auf Basis von, weiß nicht, Nextcloud, aber auch auf ganz eigenen Diensten aufbauend. Wir haben in der Wikipedia, jetzt nicht aus der Wissenschaft herausgetrieben, aber Open Science Radio-Hörer werden es auf jeden Fall kennen, solche Projekte wie, oder solche Initiativen vielmehr wie Open Citation, die aus der Wiki-Community herausgetrieben werden, mit solchen Veranstaltungen wie Wikisite ja auch, wo es auch darum geht, dann Zitationen auch eindeutig nachvollziehbar in der Wikipedia hinterlegen zu können oder damit arbeiten zu können und die beispielsweise auch messbar und nachvollziehbar machen zu können. Also das sind schon spannende Projekte.
Ja, okay. Und was wir dann noch haben, gerade hier in dieser grünen Insel, wo wir uns hier immer noch aufhalten, ist hier zum Beispiel ein Experiment. Hier kann ich beispielsweise, das ist aus dem Matrix-Projekt, hier kann ich tatsächlich die Frage mal beantworten, welche Merkmale lassen einen Artikel wissenschaftlich erscheinen? Also sollen die Besucher selber mal mitmachen, Experiment beginnen. Und für uns als diejenigen, die die Ausstellung gemacht haben, war hier die Idee, wir wollen halt nicht nur, dass die Besucher in die Ausstellung gehen und irgendwie konsumieren, sondern auch ein bisschen selbst zum Teil oder zum Probandin von Wissenschaft werden und auch ein bisschen mitmachen. Weil hier sitzt natürlich tatsächlich am anderen Ende mein Kollege Steffen Lemke und wertet das alles aus für dieses Matrix-Projekt. Und hier werden dem Betrachter verschiedene Screenshots gezeigt von Artikeln. Also da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mir das jetzt durchlese. Es ist auch relativ klein geschrieben, dass ich da nicht auf die Idee komme. Sondern hier habe ich beispielsweise so einen zweispaltigen Text und habe hier unten so einen Schieberegler und kann jetzt sagen, wie wissenschaftlich erscheint mir das. Machen wir mal hier so. Dann gehe ich weiter, dann habe ich einen einspaltigen Text und kann ich wieder entscheiden. Dann habe ich einen Text mit ganz vielen Formeln. Kann ich mir überlegen, okay, ist das jetzt ein wissenschaftlicher Text oder ist das vielleicht eher ein Lehrbuch? Kann ich mir was überlegen? Dann habe ich eine Seite, da sehe ich irgendwie Fotos oder besser gesagt so Abbildungen. Dann habe ich einen zweispaltigen Text mit Tabellen. Und es geht hier tatsächlich in diesem Experiment wirklich um das optische Erscheinungsbild.
Um die Form sozusagen.
Es geht nur um die Form, genau. Also viele Besucher tun sich das schwer und sagen, ja, ich will nicht, weil ich muss das doch erst noch lesen. Aber in diesem Experiment geht es tatsächlich um die Form. Und dann habe ich hier beispielsweise noch eine zweispaltige Ansicht, oben mit insgesamt 8 Diagrammen, kann ich mir noch überlegen. Und dann als letztes einen einspaltigen Text mit Fotos. Da geben die meisten unwissenschaftlich an, mache ich jetzt auch mal. Und dann kann ich hier tatsächlich, das ist ja so, ne, bei Umfragen muss ich ja eingeben, Geschlecht und mein Geburtsjahr, da denke ich mir jetzt mal hier irgendwas aus. Und höchster Bildungsgrad, gebe ich dann noch ein, egal, und dann geht's weiter. So, und dann kann ich mir hier am Ende, wenn ich alle meine Eingaben abgegeben habe, kann ich hier sehen im Vergleich mit anderen, wie ich da letztlich so stehe.
Also trägt natürlich so ein bisschen auch dieser Kritik Rechnung, die als so Plattformen wie Faculty 1000 Research aufkamen, die weg von diesem klassischen zweispaltigen Paper-Layout, also Artikel-Layout gegangen sind, hin zu einfach, es ist jetzt halt eine HTML-Seite, da ist alle Informationen untereinander, man kann zu den einzelnen Bereichen sich hinklicken direkt und Fotos werden anders dargestellt und sind größer als im Paper, war ja so einer der formalen Kritikpunkte. Naja, das sieht ja jetzt einfach nur noch aus wie eine Seite im Spiegel auch. Woher soll man denn, wenn man draufkommt, sehen, dass das Wissenschaft ist und das ist ja Hardcore-Wissenschaft hier. Es geht gerade um Genome. Also insofern ist vielleicht das Argument, was viele initial nicht sehen, dass Form immer der Faktor ist, der uns natürlich als erstes erreicht, bevor uns der Inhalt erreicht. Ja, genau. Ganz entscheidend.
Ja, genau. Also die Form ist natürlich das, was ich vielleicht unbewusst wahrnehme, auch wenn ich den Anspruch habe an mich selbst. Ich bewerte natürlich erst, nachdem ich das alles von vorne bis hinten durchgelesen habe und reflektiert habe und vielleicht auch nochmal irgendwie die eine oder andere zusätzliche Literatur dazu gelesen habe. De facto ist es aber schon so, dass gerade so im Alltag Leute ganz schnell sieben und sagen, zack, 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 irgendwie, wenn ich nur die Form auf dem Tisch habe, also das heißt, wenn ich nicht den Autor kenne oder die Zeitschrift oder wie auch immer, wenn ich nur den Artikel so auf dem Tisch liegen habe, dann wird doch schon relativ schnell auch gesiebt. Mhm. Aber das Ergebnis liegt ja noch nicht vor.
Ja.
Das Projekt läuft ja auch noch eine Weile, das heißt, dieses Matrix-Projekt, das heißt, wir werden dann abwarten, was das Forschungsteam hier herausbekommt.
Mhm. Und welche konkrete Forschungsfrage dahinter stand?
Genau, also als Forschungsfrage dahinter stand tatsächlich hier, das ist jetzt ja nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem großen Projekt, das ist wirklich nur eine kleine Frage. Die Forschungsfrage war hier tatsächlich, welchen Einfluss hat tatsächlich die Optik eines wissenschaftlichen Artikels auf meine Einschätzung der jeweiligen Qualität?
Nicht unentscheidend, weil, wie gesagt, also man kann ja in diverser Form veröffentlichen und das am Ende blutet immer das Designerherz in der Regel, wenn man wissenschaftlich veröffentlicht, weil das jetzt nicht so wahnsinnig ästhetisch ist oftmals. Aber
ja, ich sag mal so, als Kommunikatorin blutet mir da auch das Herz oft. gerade wenn ich denke, okay, also Leute, die im Büro nebenan sitzen und an einem fast ähnlichen Thema arbeiten oder im gleichen Forschungsprojekt, die verstehen das. Die können das auch total wertschätzen und die steigen da durch. Aber teilweise ja schon Leute aus der gleichen Fachdisziplin, die aber nicht an dem gleichen Thema arbeiten, verstehen das schon mal nicht. Von anderen Wissenschaftlern anderer Disziplinen ganz zu schweigen. Und ich sag mal so, noch andere Zielgruppen haben dann oft gar keine Chance, das zu verstehen. Und da ist dann wieder die Frage, okay, will ich das für meine Peers aufbereitet haben? Wer soll das denn eigentlich irgendwie wertschätzen? Und wenn es mir tatsächlich darum geht zu sagen, na gut, es reicht mir, wenn meine Fachcommunity das wertschätzt, dann kann ich das gern so machen. Wunderbar. Wenn es aber vielleicht irgendwie auch noch jemand, gerade mit dem Gedanken, wir wollen ja irgendwie auch interdisziplinär alle sein, also soll das jemand auch verstehen, der jetzt nicht aus der Informatik kommt, sondern vielleicht irgendwie aus der Biologie, hat denn diese Person eine Chance, das zu verstehen, auch wenn sie sich Mühe gibt und einliest und so weiter. Man muss ja jetzt noch gar nicht mal an die große Öffentlichkeit denken, sondern verstehen das teilweise Leute aus dem Forschungsprojekt, die ganz anderen Hintergrund haben.
Ja, oder andere Disziplinen.
Andere Disziplinen.
Woanders auch veröffentlicht wird. Ne? Also ihr kennt es in den Sozialwissenschaften, ist es halt nicht der Artikel oftmals, sondern die Monographie ist da das, was man erreichen will. Insofern unterscheiden sich auch da so ein bisschen schon die Formen.
Ja. So, und dann haben wir als letztes unsere orange Insel und nähern uns auch so ein bisschen dann dem Ausgang oder dem Eingang, je nachdem, von wo man kommt. Und hier geht es tatsächlich um das Thema Literatur finden. Hier ist im Zentrum unser Fachportal Econbiz. Da kann man wirtschaftswissenschaftliche Literatur finden. 10 Millionen Datensätze. Hier erklärt Thorsten Meyer aus der ZBW dieses Thema digitale Transformation. Weil wir hatten ja anfangs auch gesagt, okay, Bibliotheken müssen reagieren oder reagieren ja auch schon seit einiger Zeit auf diesen digitalen Wandel. Dazu braucht es aber natürlich auch interne Transformationsprozesse. Also das heißt, entweder muss ich Leute weiterentwickeln oder andere Fachkompetenzen neu rekrutieren. Also wie kriege ich mit Menschen, die ja irgendwie sowohl eine gewisse Fachexpertise haben, aber auch manchmal, so eine Komfortzone. Wie kriege ich die dazu, sich neuen Themen zu stellen, sodass ich als Gesamtinstitution da irgendwie auch einen Schritt vorankomme? Und wie das beispielsweise jetzt in der ZBW gemacht wird, das erzählt Thorsten Meyer, der auch ja immer viel unterwegs ist und sich austauscht mit anderen Bibliotheken international. Das ist ja letztlich ein Thema, was ja nicht nur uns beschäftigt, das im Prinzip beschäftigt das ja auch Bibliotheken in Argentinien, Spanien, Venezuela, Israel, sonst wo. Ja. Alle haben das gleiche Thema, alle haben die gleichen Herausforderungen. Und da macht es auch absolut Sinn, mal zu gucken, okay, wie macht ihr das denn? Und einfach mal so Best Practice auszutauschen. Genau, also das ist sozusagen das Video. Und hier haben wir dann flankierend nochmal so drei Forschungstower, die auch sich so ein bisschen mehr damit beschäftigen. Wir haben ja riesen Informationsflut, die letztlich ja auch zu bewältigen ist, die dann in dieses Fachportal beispielsweise oder in welche Art auch immer von Portal einfließt. Und die muss ja irgendwie auch ein bisschen mit Metadaten bestückt werden, dass sie dann am Ende für Nutzerinnen und Nutzer auch einfach zu finden sind. Mhm. Also das kennt ja jeder, was weiß ich, ich mache irgendwie Urlaubsfotos und dann suche ich irgendwie am Jahresende ein gutes Foto von meinem besten Freund und habe das aber alles nicht verschlagwortet und finde es nicht. Also das ist irgendwie auch relativ einfach nachzuvollziehen. Genau, hier sind so Themen wie beispielsweise Doktoranden, die bei uns am Thema auch künstliche Intelligenz forschen. Wie kann ich tatsächlich auch mit automatischen Verfahren Sachen verschlagworten oder bessere Möglichkeiten finden, Sachen miteinander zu matchen, dass es am Ende für die Leute leicht zu finden ist. Das ist sozusagen ja das Ziel. Wir sind als Dienstleister, wollen wir immer, dass unsere Endnutzer das ganz einfach haben. Mhm. Und was wir hier noch haben, sind einfach so ein paar Videos, die wir mal gemacht haben zum Thema Informationskompetenz. Also tatsächlich so dieses, warum brauche ich überhaupt gute Informationen? Das ist so letztlich so der Einstieg, also um so ein bisschen zu sensibilisieren. Wie suche ich das? Wie beurteile ich Qualität? Wie erkenne ich Fake News? Wie beschaffe ich das dann am Ende und wie zitiere ich richtig? Das sind Videos, die wir gemacht haben vor einiger Zeit für Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Und die werden von Dozentinnen und Dozenten an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten auch gern genutzt tatsächlich, um Leuten das so ein bisschen nahe zu bringen, das Thema. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also sind so kleine Häppchen.
Das ist so ein niederschwelliger Ansatzpunkt. Total,
es ist ganz niederschwellig. Also ich weiß, es gibt ja da in Bibliotheken ganz verschiedene Formate, die ich auch alle klasse finde. Also es gibt Bibliotheken, die machen so Coffee-Lectures und sagen, okay, bei einem Kaffee erkläre ich jetzt mal ganz kurz, wie XYZ funktioniert. Und dann kannst du auch wieder gehen. Und irgendwie zwei Tage später erkläre ich dann das Nächste. Also weg von diesen Mammut- Kursen.
Oder Handouts. 60 Seiten PDFs, wo alles drinsteht. Und wenn man eine Frage hat, steht doch da drin.
Ja, genau. Also tatsächlich irgendwie so einfach den Leuten das einfach machen. Ja. Genau, das ist hier so der Hintergrund. Genau. Und dann sind wir hier eigentlich auch dann schon mehr oder weniger am Ende.
Was Hörer jetzt natürlich nicht sehen können, aber auf allen drei Themeninseln stehen so große Bottiche mit schwarzen Münzen. Und ich habe als erster assoziierend Glücksspiel gehabt. Das ja, ist wahrscheinlich nicht.
Fragen das ganz viele. Was hat es denn hier mit diesem Schwarzgeld auf sich? Es ist tatsächlich so, dass wir versucht haben, irgendwie die Leute auch ein bisschen zum Arbeiten zu bringen. Also das ist jetzt hier tatsächlich so eine Acrylbox, zylinderförmig. Kann ich hochheben und dann kann ich da drunter lesen, wie letztlich auch das Ganze finanziert wird. Weil wir haben beispielsweise Drittmittelprojekte, wo wir das Geld bekommen, beispielsweise von der DFG oder vom BMBF. Wir haben aber auch institutionelle Mittel, die wir dafür verwenden. Weil das letztlich, muss man sich das ja auch, wenn man jetzt nicht so aus dem Wissenschaftsbereich kommt oder aus dem Bibliothekswesen, irgendwie auch klar machen, das Ganze fällt ja alles auch nicht vom Himmel. Da müssen irgendwie Gelder für akquiriert werden. Und das ist letztlich so ein bisschen diese, naja, spielerische Art und Weise zu sagen, okay, hier kann ich dann nachlesen, wo kommt denn das Geld her und wie wurde das Ganze entwickelt und so weiter.
Die Anzahl der Münzen ist aber nicht sozusagen im Verhältnis zu dem, wie hoch der Förderungsaufwand ist.
Nein, das ist tatsächlich einfach so beliebig. Das hätte man natürlich machen können. Vielleicht ist es dann bei der nächsten Ausstellung, kann man mal überlegen, ob man hier tatsächlich guckt, okay, viele Münzen, viel Geld.
Ist vielleicht auch schwer, weil es gibt ja diverse Programme links und rechts dessen, die sozusagen auf diese Dinge hier einzahlen. Und das dann wieder zu beziffern, ist vielleicht auch nicht unbedingt der einfachste Prozess.
Ja, genau. Gerade wenn es dann institutionell gefördert wird, dann gibt es ja nicht nur eine Abteilung, die daran arbeitet, sondern natürlich irgendwie auch ganz viele Leute irgendwie aus der IT und aus der Katalogisierung und so weiter, die alle irgendwie daran mitwirken. Ja. Das lässt sich sicherlich beziffern, wenn man das möchte. Das haben wir jetzt aber hier erstmal nicht so in den Fokus gestellt, dass es Es geht nur darum, gerade bei den Projekten auch zu gucken, okay, es sind große Vorhaben, wenn wir jetzt mal beispielsweise Gerdi nehmen, so ein nationales, so eine nationale Infrastruktur aufzubauen, das kostet halt einfach Ressourcen. Mhm. Also die meisten, das meiste Geld geht ja, wird ja für das Personal notwendig. Weil ich muss mir natürlich irgendwie diverse Fragen beantworten, die anfangen, was ist überhaupt ein Standard für Metadaten? Mhm. Also kann man sich ja vorstellen, irgendwie Germanisten verschlagworten ihre Forschungsdaten vielleicht anders als Meereswissenschaftlerinnen oder Biologen oder Wirtschaftsforschende. Ja. Und dann zu sagen, wir machen das aber alles nach dem System X, damit dann am Ende der Nutzer irgendwie auch weiß, okay, ich finde, egal was ich da eingebe. Und also bei Gerdi geht es weniger darum, tatsächlich in Drähte und Kabel zu investieren, sondern tatsächlich so in diese in dieses IT-Personal, genau.
Also es ist ja auch der Punkt, den wir gerade auf europäischer Ebene mit der European Open Science Cloud sehen, dass da nicht zusätzlich noch ein Netzwerk aufgebaut werden soll, nicht zusätzlich Dutzende von Rechenzentren, sondern dass man bestehende Infrastruktur nutzen will und soll.
Genau, die miteinander verbindet.
Genau, und die miteinander verbindet in einer Art und Weise, dass alle sich darin auch wiederfinden.
Genau, das ist die Idee. Also es soll jetzt nicht irgendwas entwickelt werden, was dann noch on top kommt, sondern einfach das, was es gibt, soll vernetzt werden. Und es soll aber gleichzeitig, aber auch so, dieses Netzwerk soll gleichzeitig so aufgebaut sein, dass möglicherweise sollte in 2 Jahren noch irgendwie ein neues Repositorium oder sowas dazukommen oder ein neues Höchstleistungsrechenzentrum, dass dieses Andocken einfach ist, ohne großartige Komplikationen.
Was haben Sie denn bisher für ein Feedback auf die auf diese Ausstellung?
Also wir haben, wir machen so eine Wirkungsforschung, so eine begleitende Wirkungsforschung dazu, wo wir tatsächlich vorab abfragen, wie ist Ihre Einstellung zu bestimmten Themen und was wissen Sie zu bestimmten Themen und dann im Nachhinein abfragen, okay, was haben Sie zu dem Thema XYZ noch dazugelernt? Und wir haben jetzt mal letzte Woche so eine kleine Zwischenauswertung gemacht, die ist natürlich jetzt noch nicht final. Mhm. Es ist ganz unabhängig von dem, was die Leute vorher wussten, dass auf jeden Fall wir immer einen Wissenszusprung, also die Leute kreuzen irgendwie an, ich habe irgendwie bis zu 70-80% nochmal dazugelernt. Mhm. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass hier sehr, sehr vielfältige Themen angesprochen werden. Also selbst Leute, die jetzt im Open Science Bereich eigentlich gut davor sind, sagen, okay, jetzt zu diesem Thema, keine Ahnung, automatische Indexierung oder Social-Media-Typen oder sowas, habe ich tatsächlich noch nichts gewusst. Da habe ich noch mal was dazugelernt. Und da auch tatsächlich über die unterschiedlichen Zielgruppen hinweg. Also wir haben ziemlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hierher kommen. Leute aus Bibliotheken, Studierende und dann natürlich, ich sag mal so, Bildungsbürgertum. Also Leute, die nicht in der Wissenschaft tätig sind, aber einen hohen akademischen Abschluss haben, also Universitätsabschluss in der Regel, die tatsächlich herkommen und die Ausstellung besuchen. Das Feedback ist durchweg gut, ich bin echt zufrieden. Mhm. Es gibt natürlich noch so Wünsche, was man noch alles hätte hier unterbringen können. Da kann ich nur sagen, ja, da fällt mir bestimmt auch noch irgendwie viel ein, was man hätte noch alles thematisieren können. Aber das Feedback ist dahingehend gut, dass wir sagen, okay, ich kriege einen Einstieg, es ist niedrigschwellig. Und wenn ich mich tatsächlich noch mehr für das Thema interessiere, wir haben jetzt beispielsweise, wenn wir da noch mal 3 Schritte rübergehen, wir haben ja am Ende dieser Infoklappen auch immer noch mal so Literaturlisten. Also das heißt, die kann man auf der Website von der Ausstellung auch runterladen. Das heißt, die Leute, die jetzt sagen, okay, jetzt will ich es aber wirklich wissen, für die haben wir dann entsprechend so eine kleine Literaturauswahl vorbereitet, wo sie das dann alles nochmal nachlesen können.
Und ich meine, es ist jetzt die erste Runde der Ausstellung, also im Sinne von das erste Mal, dass sie auf das Ausstellungsformat setzen
für dieses Thema. Ja, genau, das allererste Mal. Ja, genau, es ist das erste Mal. Es ist für mich auch ganz neu.
Genau. Und man sieht ja, wie die MS Wissenschaft sich etabliert hat über die letzten Jahre. Ja. Ich kann mich daran erinnern, das allererste Jahr der MS Wissenschaft, da war das auch alles andere als das, was es heute ist.
Ja.
Ne? Genauso sah es beim ersten Barcamp mit 20 Leuten aus. Jetzt sind wir bei, wir müssen deckeln bei 100. Also solche Formate entwickeln sich auch.
Ja, genau. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ich und auch die ZBW irgendwie eine Ausstellung machen zu einem Thema. Man muss ja dazu sagen, viele Ausstellungen, die haben ja Exponate, irgendwelche Knochensteine, Wurzeln, was weiß ich, für die sie irgendwie eine gute Inszenierung benötigen. Wir haben jetzt aber überhaupt keine Exponate, sondern wir haben komplett die Ausstellung auf der grünen Wiese gebaut und diese Türme gebaut und überlegt, wie kann man denn das in 600 Zeichen irgendwie beschreiben, so ein Thema, an dem
Information, pure Information.
Es ist pure Information. Und ich hatte im Vorfeld mich auch ein bisschen, also ich habe im Vorfeld viel recherchiert und mit Ausstellungsmachern gesprochen, was so Best Practice ist, was gut funktioniert, gerade auch so bei so theoretischen Themen. Mir wurde beispielsweise auch mal empfohlen, das Deutsche Hygienemuseum mal anzusehen. Habe ich auch gemacht. Die haben ja beispielsweise auch so Ausstellungen gehabt zum Thema Scham oder Sprache, Rassismus, alles Mögliche. Ja. Aber man sagt, okay, das ist ein Thema, wo mir jetzt nicht als erstes Ausstellung so einfällt, aber doch sehr gut gemacht. Und daher war so meine Idee eben auch, zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir bauen diese Ausstellung, stellen sie hin, ermöglichen den Leuten, sich damit auseinanderzusetzen, begleiten das hier durch Vorträge, Führung und so weiter und gucken mal tatsächlich, wie dieses Thema dann angenommen wird. Und bislang läuft das ganz gut.
Also ich stecke ja sehr tief drin in diesem Thema, deswegen habe ich einfach eine gewisse Schlagseite schon. Ich habe mich damit bewusst nicht beschäftigt, bevor ich hergekommen bin. Ich habe alle Fotos versucht zu vermeiden und das einfach auf mich wirken zu lassen. Was ich mir, glaube ich, am ehesten noch wünschen würde, wenn ich in der Lage wäre, mir was zu wünschen, wäre, dass man tatsächlich die Bedeutung des Themas mal versucht, in ein Verhältnis zu setzen. Das ist ja oftmals, was man auch in der Biologie sieht. Ne? Man glaubt nicht, wie groß ein Blauwal ist, bevor man vor diesem Skelett gestanden hat. Oder im Energiemuseum. Ja. Da glaubt man nicht, wie stark so eine Spannung ist, bevor man mal die visualisieren das im Vergleich zu anderen Dingen. Ne? So ein Größenvergleich. Und ich glaube, wenn man versuchen würde, mal vor Augen zu führen, wie groß eigentlich schon der Anteil von Open Access ist versus hinter Paywall befindlichen Papern oder Forschungsergebnissen und vielleicht sich Gedanken zu machen, kann man vielleicht das Potenzial, was da noch drin steckt, auch an Ergebnissen, die man vielleicht verwerten könnte oder weiter nutzen könnte. Wenn man sowas visualisieren kann, dann hätte man, glaube ich, noch ein besseres Verständnis dafür entwickelt oder könnte das entwickeln bei den Besucherinnen und Besuchern, warum man eigentlich die Mühe macht, sich mit diesem Thema so stark auseinanderzusetzen. Ja. Also das ist vielleicht auch so ein Ausbauschritt.
Ja, auf jeden Fall.
Dann sind wir durch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne.
Viel Erfolg weiterhin. Sie sagten schon, München, Hamburg sind so die nächsten Schritte. Und die Website kann ich auch nur empfehlen. Da findet man eine ganze Reihe von Informationen, die man hier vor Ort findet, auch schon.
Genau, die Website, muss ich schon mal dazu sagen, wird auch noch weiter angereichert werden. Also beispielsweise werden wir da jetzt demnächst auch noch so ein paar Dossiers einstellen zu Themen, die hier auch thematisiert werden. Genau, auf der Website kann man sich auch das Begleitbooklet runterladen. Also mein Kollege Guido Scherp hat so ein kleines Booklet geschrieben, was ist eigentlich Open Science, so zum Mitnehmen. Und wer jetzt hier nicht herkommt und das irgendwie trotzdem haben möchte, kann sich das einfach als PDF runterladen. Und die Videos gibt es auch auf der Website, die kann man sich dort auch anschauen.
Genau. Alles Erwähnte werden wir wie immer verlinken. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit zum Zuhören und Ihnen für die Zeit.
Ja, sehr gerne.
Danke.